Die Ereignisse in den USA zeigen erneut, in welcher Sackgasse multikulturelle Einwanderungsländer enden. Gewalt, Tote, bis an die Zähne bewaffnete Sicherheitskräfte.
Ja, schön.
Ja, krasses Zitat, würde ich sagen.
Ja. Krasses, uninformiertes Zitat, würde ich sagen.
Oh, ja.
Ne? Das zeigt, wie dämlich man sein kann.
wie gefährlich man sein kann. Und,
ja.
Und was für Absichten dahinter stecken können. Ne?
Ja. Ja. Von wem Wenn war man das? Seine Reichweite nutzt, das war von Tino Chrupalla. Ja. Ein wunderschönes vorgelesenes Zitat von dem Reed Speaker, ja. Seines Twitter-Tweets.
Ein AfD-Politiker.
Ja, wen überrascht es? Aus solchen Mündern kommt ja gerne sowas. Na, Einwanderungsländer sind ja böse und gefährlich und Multikultur.
Er sitzt im Deutschen Bundestag, das ist auch krass, ne? Dass jemand im Deutschen Bundestag hat den, multikulturelle Einwanderungsländer so krass darstellt.
Negativ besetzt werden, ja.
Und vor allem mit diesem megadeutschen Namen.
Ja,
ich kann ihn nicht aussprechen. Und ich habe nicht den leichtest aussprechbaren Namen.
Ja. Ich für einen Deutschen ja auch nicht vom Nachnamen her.
Stimmt.
Da haben zumindest so manche Probleme mit denen direkt zu verstehen.
Ja,
Aber es ist faszinierend, dass er schafft, die Proteste in den USA, wer es nicht mitbekommen hat, es gab da wieder die letzte Woche oder war es schon vorletzte Woche?
Ich glaube, es war sogar schon vorletzte Woche. Ich weiß nicht, wann genau das passiert ist. Ist schon so ein bisschen,
es war fast auf jeden Fall schnell in den Nachrichten überall und ist zu dem Mord an George Floyd, der wieder gezeigt hat, dass die Polizeigewalt gegen schwarze Mitbürger in den USA ein sehr großes Problem ist und dass die USA immer noch ein Problem mit Rassismus hat, was natürlich die Diskussion auch in Deutschland anheizt, was zu diesen Umständen führt, als ein Land, das vorbildlich vorangegangen ist im Zweiten Weltkrieg, was Rassismus angeht, indem sie gezeigt haben, wie man es nicht macht.
Ja, ein negatives Rollenbild, Rollenvorbild. Im Zusammenhang dessen habe ich zufällig auch vor kurzem in alten Tagebüchern geblättert. Und ich dachte ja auch immer, ich bin so mega integriert und Rassismus ist mir selten begegnet in meinem Leben. Aber das dachte ich bisher auch nur, weil ich sehr gut verdrängen kann, habe ich jetzt gemerkt.
Ja, kann ich auch super und ich kann es nachvollziehen, nachdem du mir das schon vorgelesen hattest. Übrigens, diese Folge ist nicht einfach nur ein Bashing von irgendwelchen AfD-Politikern, auch wenn das Spaß machen würde. Wir wollen einfach hier unsere persönliche Perspektive geben, wie sich Rassismus in den letzten, in unserer Lebenszeit geäußert hat und wie wir das empfinden und ob es überhaupt noch Rassismus in Deutschland gibt.
Okay.
Die Antwort wird euch überraschen.
Ich habe die Antwort vorweggenommen.
Ja.
Das ist, also soll mehr eine persönliche Folge sein. Wir treten nicht als die Rassismusexperten auf. Das ist ein extrem kompliziertes Forschungsfeld, wo allein die Definition vielseitig ist und auch die Gegenüberstellung von, also Extremismus an sich und die einzelnen Dimensionen von Rassismus, da müsste man sich schon näher mit befassen, was wir in der Ausführlichkeit nicht getan haben. Und es geht mehr um persönliche Perspektiven. Und also ich kann ja gerne mal aus meinem Tagebuch zitieren vom 13-jährigen Ja, der Folgendes erlebt hat, ich muss mal die richtige Seite raussuchen. Ich habe nämlich vor kurzem in meinem Regal ein Tagebuch entdeckt mit einem Bad Bear. Oder wie spricht man Bär aus auf Englisch? Bär, ne? Bad Bear.
Ja.
Bad Bear. Und auf dem Cover, und da ist einfach ein Eisbär in einem Batman-Kostüm drauf. Das, keine Ahnung,
sehr, wo ich das gekauft cool. habe. Auf jeden Fall cool, denn er lebt am Polarkreis. Cool.
Und ich bin dann auf einem Beitrag aus dem Jahr 2000, also ich habe damals schon Tagebuch geführt, gestoßen und der wirklich sehr selbstbewusste Janesh, das stimmt nicht, das war jetzt Ironie, aber das hört man nicht raus, hat Folgendes erlebt. Und zwar ist er, genau, und dann schreibe ich, also das ist wirklich ein Zeitzeugnis quasi. Ich habe am folgenden Tag geschrieben und zwar habe ich geschrieben, gestern habe ich vergessen, über etwas zu schreiben. Die Schrift ist übrigens sehr schwer zu lesen. Ich musste damals...
Ja, aber ich weiß, wie ich mit 13 geschrieben habe. Ich hatte auch eine Sauklaue und die habe ich auch noch heute.
Ja, mein Papa hat mich auch gezwungen, immer Hefte voll zu schreiben, weil meine Schrift so schlecht war, so schlecht zu lesen war, damit meine Schrift besser wurde, aber sie wurde schlechter danach. Und das ist das Resultat dieser ich nenne sie mal Konversionstherapie.
Ja.
auf jeden Fall. Genau. Genau, ich kam von der Schule alleine nach Hause und wollte an der Bude an der Osterfeldschule etwas kaufen. Dort hing ein Schild. Preiserhöhung Sticks, jetzt 65 Pfennig. Sticks sind übrigens so eine Chipsorte, so kleine Stängchen, eigentlich so wie Chips frisch, sind sehr lecker. Ich habe die geliebt als Kind. Ich fragte nach, also wegen dieser Preiserhöhung. Erhöhen Sie die Preise oder ist das vom Staat aus? Also als kindliches Ich dachte ich, der Staat diktiert die Preise.
Ja.
Und da fing sie an, also die Omi an der Bude. Ihr Türken müsst das doch wissen. Warum werden Benzinpreise erhöht? Warum wird alles andere teuer? Ihr seid doch vor Jahren hergezogen. Ihr habt hier alles zerstört. Frag doch deinen Vater, warum das so ist. Dann kauf doch nicht. Ich rastete aus und sagte... Keine Sorge, hier kaufe ich ab jetzt gar nichts mehr. Und ging weg. Und dann kommt noch eine Bewertung. Mein Verhalten war ziemlich cool. So sollte ich immer sein. Das habe ich als 13-Jähriger erlebt. Und
ja.
Ich wusste das nicht mehr. Ich wusste das tatsächlich nicht mehr. Und mich hat das ein bisschen schockiert, weil das ja... Ich dachte immer, ich habe diesen latenten Rassismus in meinem Leben erlebt. Also... Dieses nicht direkte, ja, du scheiß Türke, sondern dieses, ach, du kannst die Sprache aber gut sprechen. So, also dieser, ja, das ist ja auch gewisse
Art. Ja, dafür, dass du Türke bist. Ne?
Ja, ja, genau.
Diese Relativierung.
Also für einen Türken sprichst du gut Deutsch.
Ja. Und hey, du kannst einen Satz ohne Digger bilden.
Also den habe ich sehr oft erlebt, diesen Rassismus, der ja den Menschen an sich gar nicht bewusst ist. Der ist halt unterschwellig, ja. Latent in der Gesellschaft vorhanden. Und ich glaube, dafür können wir weder die, ja, ich nenne sie mal Einwanderer in dem Fall, oder die, ja. Ja, die Menschen mit Migrationsgeschichte oder die einfach anders aussehen, was, noch die ja, Einwohner, Bürger und Deutsche. Weil das, ich glaube, das hat was mit bestimmten Erwartungen und zu tun, die sich einfach ausgebildet haben, die dann natürlich auch irgendwie wogegen vorgegangen werden muss, indem das thematisiert wird, dass den Menschen bewusst gemacht wird. Aber dieser direkte Rassismus, das ist natürlich eine Hausnummer.
Ja. Der ist echt die übelste Form, weil der ist pure Intention, dem anderen vor den Kopf zu stoßen und einfach nur zu hassen aufgrund seines Aussehens oder vielleicht sogar Sprachprobleme, wenn du wie bei dem nicht beabsichtigten Rassismus eben dieses Hinterfragen deiner Herkunft durch, ey, du kannst die Sprache aber gut, obwohl du vielleicht hier aufgewachsen bist, bevor du den anderen Kulturkreis kanntest, aus dem du deine Wurzeln hast, dass das unbeabsichtigter Rassismus ist, den man so nicht lenken kann als Einwohner, weil man denkt, dass man nichts Schlimmes gerade von sich gibt. Mhm. Obwohl das, ne, das ist genauso, ja, ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht. Ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin Deutscher. meine Verwandtschaft ist deutsch und die einzige Seite, die nicht hundertprozentig deutsch ist, ist die Oma meiner Mama, die mit ihren Mann hier kennengelernt haben und beide sind zufällig Kroaten gewesen. Und die Deutschen können aber scheinbar nicht Kroaten von Türken, Griechen und Ähnlichen unterscheiden. Und deshalb habe ich auch schon öfters im Leben die Frage gehört, woher ich eigentlich komme. Und dass ich Deutsch ziemlich gut kann.
Das hast du auch erlebt, das ist voll hart.
Ja. Ja. Wo ich mir denke, und in den Momenten, das war auch in einem Alter, wo es mir noch nicht bewusst war und ich schlechte Erfahrungen mit anderen Kindern, die migrantischen Hintergrund hatten, war das für mich eine komplette Beleidigung meines Daseins. Heute kann es mir egal sein, aber das war dann auch unreflektierter Hass gegenüber der Äußerung, mich mit einem, in Anführungszeichen, Ausländer gleichzusetzen. Ja? Weil die haben mir immer wehgetan und ein Leid getan, geärgert, beklaut, geschlagen. Und wenn ich mit denen in einen Topf geworfen wurde, wurde ich halt sehr sauer dann. Das waren so Beleidigungen, die ich nicht abkonnte.
Genau, du warst sozusagen von der Gruppe, zu der du dich zugehörig fühlst, wurdest du quasi auch ausgegrenzt durch dein Aussehen. Und das,
genau.
Und bei mir war das mehr sprachliche Merkmal. Das ist auch sehr, also ich sehe nicht typisch, also man sieht, ich bin nicht deutsch, aber ich sehe nicht aus wie der typische Türke vielleicht. Einfach das stimmt, dadurch, dass ich eine Brille habe wahrscheinlich. Und dann kam es aber auch oft dazu, dass wenn ich in der Türkei war, haben die Türken gesagt, ach, du kannst aber gut Türkisch. Und in Deutschland habe ich, wenn ich Praktikum in der Klinik gemacht habe oder sowas, ach, sie können aber gut Deutsch. Und dann, also, und eigentlich wurde das, also in der Türkei wurde das gesagt, weil ich ja nicht gut Türkisch kann. Also ich kann nicht so gut Türkisch, wie ich hätte sprechen müssen, wenn ich da aufgewachsen wäre. Und hier wurde das gesagt, weil ich erstaunlicherweise gut Deutsch spreche, obwohl ich als Türke vielleicht nicht gut Deutsch sprechen sollte. Das heißt, beide Gruppen haben mich gewissermaßen also als einen Sonderfall dargestellt. Und das macht schon was mit der Identität. Wenn man weder da noch also hier, wenn man sogar sowohl da als auch hier relativ gut die Sprache spricht.
Ja, eben. Wenn sich die Leute erschrecken, dass du gut angepasst bist.
Ja, genau. Also so ein positiver Rassismus, wo die Menschen denken, cool, ich. Ja. Also ich war auch nicht nur einmal der Lieblingstürke von Freunden oder Freundinnen. Also das ist wirklich für mich war das damals, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte auf diese Aussagen.
Ja, klar, weil in den Momenten werden wir auf unsere Herkunft als Identität beschränkt.
Wir
werden da gar nicht als
auch. Also der kulturelle Hintergrund ist ganz zentral natürlich. Also ich habe Schwarztee wie Wasser getrunken und deutsche Freunde, für die war ein Glas Schwarztee so, also ab 17 Uhr trinke ich keinen Schwarztee mehr. Also ich so, what? Das ist kein Kaffee, das ist Schwarztee. So, ja, aber ist doch auch Koffein drin. Ich so, wie? Ist es Koffein im Schwarztee?
Das wusste ich, bis ich 20 war, auch nicht.
Echt? Okay. Ja, ich wusste das nämlich auch sehr lange nicht, ja.
Beziehungsweise bis 20 habe ich keinen Schwarztee getrunken. Da war ich noch in der, ich trinke nur, was war das? Hagebuttentee.
Echt? Das hast du gemocht?
Ja. Krass. Das war so der einzige Tee, den ich freiwillig getrunken habe.
Boah, der ist doch voll säuerlich.
Ja.
Boah.
Aber es war so der erste Tee, den habe ich bei den Pfadfindern mit 10 angefangen zu trinken oder so, aber da waren dann auch noch 3 Teelöffel Zucker vorher drin.
Ah, okay.
Bis irgendwann mit 18 durch Sport kein Zucker mehr im Tee war und dann wusste ich auch langsam Grüntee, schwarzen Tee, weißen Tee zu schätzen.
Okay, cool. Ja, du hast noch die Kurve gekriegt, sag ich mal. Also für einen Deutschen ist das schon ganz... sorry, ich will hier nicht mit Rassismus anfangen.
Ja doch, das ist ja unser Thema. Hau raus.
Wir haben schon mit einem rassistischen Tweet angefangen. Und,
Von einem Deutschen?
Ja, von einem. Ja. von einem.
Ja, aber da sieht man, was das eben machen kann. Er hat keinen wirklich deutschen Namen, maßt sich aber an, jemanden aufgrund seiner Herkunft zu tadeln oder an die Wand zu stellen.
Mhm.
Und da sollte man doch eigentlich meinen, dass man es besser weiß und für ein Verständnis zwischen zugezogener Familie und mehrere Generationen zurückliegend Beheimatete verknüpfen kann, statt sich in eine stark rechtsorientierte Partei einzuschleusen, in der es nicht um konservativen Kram geht, sondern darum, Ausländer raus und so was. Ja, oder irgendeine Scheiße anzuzetteln. Ich habe keine Lust, über die Netz zu reden.
Ja, müssen wir auch nicht. Das ist ein persönlicher Podcast und eben. Ich glaube, die Freiheit zu sagen, was wir sagen wollen, in Deutschland, das ist der große Unterschied zu vielen anderen Ländern, sollten wir uns auch mal herausnehmen.
Es ist schließlich keine Diktatur, keine Merkel-Diktatur. Das haben wir letztes Mal halbwegs behandelt. Wir haben hier noch freie Meinungsäußerung und
darüber können wir auch ganz froh sein, ja. Das hat auch letztens der Podcast, wie heißt der? Lage der Nation, genau. Die haben das auch angepriesen, dass die ganz froh sind, dass sie so lange schon den Podcast machen und keiner von denen bisher Post gekriegt hat, eine Anklage von einem Erdogan-Äquivalenten. Also das, da können wir auch ganz froh drüber sein, wobei unser Podcast nicht so extrem gehört wird, aber trotzdem, in anderen Ländern wäre das, glaube ich, ganz anders.
Ja, genau. Und in anderen Ländern müsste man sich fürchten, für sowas hingestellt zu werden und diffamiert zu werden.
Ja, was ich mir auch oft denke, ist, ich finde ja, ich bin zu wenig aktiv. Ich mache vieles, also vieles auch ehrenamtlich und so weiter. Und ich meine, wie diesen Podcast machen wir rein theoretisch auch ehrenamtlich, weil wir Spaß dran haben. Und aber so richtig politisch aktiv bin ich irgendwie selten. Und ich finde eigentlich, also solche Ereignisse vergisst man dadurch halt schnell, weil man sich nicht regelmäßig damit befasst. Unter anderem auch so ein Ereignis wie der Mordfall an Walter Lübcke, dem Kasseler,
ich glaube,
Oberbürgermeister war der, glaube ich, da. War der Oberbürgermeister in Kassel?
Oberbürgermeister, ja.
Ja,
ja, solche Fälle eben, die dann ins Hintertreffen.
Ja, der dann wirklich quasi, also am 1. Juni 2019 ist ein Jahr erst her, das kommt mir schon so lange hervor. Und der wurde tatsächlich durch rechtsmotivierte Gewalt ermordet. Und das kommt einem so weit hervor, Rechtsextremismus, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Aber das ist auch so ein Fall, der ist halt krass. Und jetzt ein Jahr später ist der Fall von George Floyd in den USA, der jetzt diese massenhafte Proteste auf die Straßen getrieben hat. Der auch teilweise kritisch zu sehen ist, der Protest an sich. Also ich meine, diese rechte Gewalt, was ganz krass ist, ne? Diese 9 Minuten, die er da auf dem Hals von dem Polizisten
abgeschnitten. Nee, umgekehrt, oder? Der Polizist saß mit dem Knie auf dem Hals von George Floyd
und hat
die Luft abgeschnürt.
Ja, bis er aus der Nase geblutet hat.
4 Minuten während er 4 Minuten, 5 Minuten um Hilfe geschrien hat und ich kann nicht atmen.
Neun Minuten lag er da. 8 Minuten,
52. Ja, 4 davon war bereits bewusstlos.
Oh, okay, krass, das wusste ich nicht.
Na? 4 davon war eigentlich, hätte man Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen müssen. Aber stattdessen hat der weiße Polizist, der auf ihm gehockt hat, weiterhin das Knie da gehalten, wo es war. Und einfach nur böse in die Kamera der Passanten, die gefleht haben darum, dass er doch aufstehen soll, weil der Mann bewusstlos ist. Und der Polizistenkollege, der asiatisch-amerikanisch abstämmig zu sein scheint, hat mich überrascht, wie solidarisch der gegenüber seinem Polizistenkumpel war, statt einfach mal vernunftbegabt zu handeln und den endlich auch zum Aufstehen aufzufordern, damit sie Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen können.
Mhm.
Na? Und wir können auch froh sein, dass wir alle unsere Videokamera bei uns tragen, praktisch mit unseren Smartphones heutzutage, weil das wäre nicht rausgekommen, wenn man sich nur auf den Polizeibericht verlassen hätte. Denn der hat das so angegeben, dass der George Floyd Widerstand geleistet hat und dass er ärztlich behandelt wurde und erst dann das Bewusstsein verlor.
Ja, siehst du mal, ey. Und das
nicht mehr zu retten war.
Wie weit das von der Wahrheit einfach entfernt ist.
Ja.
Das ist schon krass. Und die und dass er halt auch nach Luft gefleht hat, ne? I can't breathe.
Ja.
Und die Passanten ihn auch darauf hingewiesen haben. Das wäre alles nicht aufgenommen, wenn die Passanten nicht die Kamera gezückt hätten.
Richtig. Und man merkt auch, dass anhand der Aufnahme irgendwas läuft falsch in der Ausbildung von Polizisten in Amerika. Weil in Deutschland kenne ich keine Methode zum Festhalten eines Gefangenen, der vielleicht auch Widerstand leistet, wo sich jemand auf dem Hals hockt mit dem Knie.
Ich kenne die Polizeiausbildung in Deutschland nicht. Ne? Also vielleicht ist das ja so eine Technik bei so extremer Gewalt. Keine Ahnung.
Also ich glaube mal gesehen zu haben, dass Polizisten vielleicht jemanden zu Boden drücken, aber dann mit mehreren Polizisten und nicht so, dass sie Vitalfunktionen einschränken.
Also ich weiß es einfach, da kann ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Ich finde es auch sehr hart, wenn es so sein sollte, aber es ist auf jeden Fall nicht gut ausgegangen in dem Fall.
Ja, aber
und dann kam es zu den Protesten.
Genau, die zu friedlichen Protesten vor allem zuerst.
Zunächst einmal.
Zunächst einmal, es gibt ja immer Opportunisten, Leute, die sich anmaßen, da mitzumarschieren und das Ganze eskalieren zu müssen. Dass aber auch die Polizeikräfte, die dort im Einsatz sind, um das Ganze zu überwachen, haben auch Grenzen überschritten. Also es kam dazu bürgerkriegsähnlichen Situationen und die sind da immer noch jetzt tagtäglich mit den Protesten, indem da mit Tränengas, Platzpatronen, Farbkugeln auf Leute, Nachrichtenteams und ähnliches geschossen wurde, von der Polizeikraft aus, weil die Leute die Ausgangssperre verletzen würden und etc. pp. Es gibt viele schreckliche Zeugenvideos, die du auf Twitter auch sehen kannst. Eins, was vor ein paar Tagen zu sehr viel Aufruhr geführt hatte, war auch, wie ein Trupp Polizisten durch die Gegend gegangen sind und eine Demo auflösen wollten und einen alten Mann zu Boden gestoßen haben, der eigentlich nicht zur Demo gehörte oder nicht groß Widerstand geleistet haben und der, den sie ignoriert haben, obwohl er da blutend und bewusstlos am Boden dann lag.
Ja, diesen 75-Jährigen, ne? Das,
ja.
Ja, das hatte ich auch gelesen.
Ja, es ist. Und das Resultat davon war, dass zwei betreffende Polizisten suspendiert worden sind. Aber nicht, dass die Polizei den Fehler in der groben Überschreitung dessen sich irgendwie solidarisch zeigt und entschuldigt. Nee, über 50 Polizisten haben sich geweigert, zur Arbeit zu erscheinen, aus Solidarität zu den suspendierten Polizisten.
Hm.
Ne? Obwohl ganz klar da kein Widerstand herrschte. Es ist mehr eine Bruderschaft als etwas, was um Gerechtigkeit geht, was ja Polizei sollte zum Schutz der Bürger sein und nicht zur Unterdrückung der Bürger.
Genau. Das, wobei die andere Perspektive müssen wir auch darstellen. Also es gab friedlichen Protest von den meisten.
Genau, und dann gab es
Es gab genauso gut einen französischen Protest, würde ich fast sagen, die mit
brennenden
Autos, Plünderung. Und das wirkte teilweise so ein bisschen wie, als würde der Protest genutzt werden, um eigene zum eigenen Vorteil und
um eigene Gewaltfantasien ausleben zu können oder sowas. Mhm. Und das Merkwürdige ist, vieles davon ist auch von weißen Mitbürgern da drüben geschehen. Also die im Namen angeblich von Black Lives Matter mitgelaufen sind, aber dann sich entscheiden, Vandalismus zu betreiben, Molotow-Cocktails zu schmeißen auf Polizeiwagen, was auch nicht in Ordnung ist.
Genau, jede Art von Gewalt ist eigentlich problematisch. Und gerade wenn es um eine so gute Sache geht, um Polizeigewalt gegen gewisse Bevölkerungsgruppen, genauso in Deutschland, dieses Racial Profiling, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, dann wirst du eher angehalten und kontrolliert, als wenn du einfach ein weißer alter Mann bist. Und wobei das ja auch schon wiederum rassistisch ist, ein weißer alter Mann. Das ist, also wenn du halt nicht anders aussiehst, sagen wir mal. Ja. Und deswegen find ich es immer problematisch. Das ist auch der Grund, warum ich oft nicht auch mit für auf Proteste gegangen bin. Und dann gab es immer Leute unter den Protestierenden, die dann gewisse Grenzen überschritten haben, die dann, Flaschen geworfen haben, die dann gepöbelt haben. Und wenn man dann mit unterwegs ist, dann heißt es ja so ein bisschen wie, man unterstützt, man zählt zu diesen Menschen. Und das finde ich immer problematisch. Das finde ich oft aus Demos rausgegangen. Und umgekehrt finde ich halt auch, das sind ja auch so diese Pegida-Demos und sowas, ne? Die gab es ja, diese ganzen Demos. Yeah. Und da haben ja viele gesagt, so, wir sind gar nicht rechts oder rechtsextrem, sondern wir wollen einfach gewisse Interessen vertreten, keine Ahnung. Und sind aber mitgelaufen in einem Haufen, wo auch extrem rechte Menschen dabei sind. Und sobald das stattfindet, sobald die ersten Parolen sind, die da sind, dann muss man gegen die auch protestieren. Also das geht ja nicht. Du willst ja nicht mit denen über einen Kamm geschert werden oder über einen Haufen geschert werden. Und das macht man damit. Und indem man mitläuft mit Menschen, die Autos anzünden, geschieht das Gleiche. Und das finde ich halt das Problematische. Das hat die Proteste dann natürlich ein bisschen extrem gemacht. Trump ist in einen Bunker geflohen.
Kennen wir auch.
Ja, und es geht ja das Gerücht auch rum, dass er das verwenden will, das Ganze, um Politik zu machen, also einen Bürgerkriegsähnliche Situation zu forcieren, damit er einfach wieder gewählt wird, weil in extremen Situationen werden Politiker, findet selten Politikwechsel statt, siehe Erdogan, was er da. Ja. Also, das sind natürlich alles nicht belegbare Hypothesen. Aber
ein mögliches Motiv ist es dennoch, denn wie du schon sagtest, es ist oft genug genutzt worden, politische Unruhen zu inszenieren oder anzustacheln von politischen Führungen, um weiterhin auch als Führung zu bleiben im Kandidaturzimmer.
Genau. Ja, was aber auch dann mit ein Resultat dieser oder gewisse Mitläufer, ich will jetzt gerade eine Überleitung schaffen.
Ja, unsere moderne Gesellschaft hat ja wunderbare soziale Medien geschaffen.
Die bestimmte Rollen hervorgebracht haben.
Genau, unsere allerliebsten Menschen, die Influencer.
Genau, eine völlig neue Berufsgruppe, die natürlich solche Proteste sehr gut nutzen können, um
ein richtig schönes Bild zu machen oder ein richtig schönes Kurzvideo, in dem man sich vor einen ausgeraubten Laden stellt und schockiert tut, während man dort in Sportdress steht mit Knackpo und ein Foto macht, damit die Leute sehen können, wie sehr man doch die Black Lives Matter unterstützt und entsetzt ist über die Resultate von Ausschreitungen und was für ein empathischer Mensch man doch ist. Mhm. Natürlich machen das nicht alle, aber das sind halt die schwarzen Schafe, die es versuchen, noch größer zu werden, indem sie so tun, als würden sie zur Bewegung gehören, aber im nächsten Moment, wenn andere Passanten die aufnehmen, sieht man, wie die nach dem Foto zurück in ihr Auto steigen und die Szene verlassen.
Ja, genau. Das war das Ich hatte den Link geschickt, gesehen, den du mir gerade geschickt hast. Und der Fall mit der Frau, die dann mit so einem Riot-Outfit ihr Gesicht verdeckt, mit so einer Maske, mit Bora quasi so eine Barrikade baut. Und dann sieht, dass gerade ein Typ ein Foto schießt, ein Bauarbeiter wartet vor ihr. Und dann gibt sie den Bora, dem Bauarbeiter zurück, bedankt sich höflich und steigt in ihren SUV, um wieder.
Während sie einmal kurz Richtung Straße Black Lives Matter ruft.
Ja, genau.
Aber erstmal schön in den dicken Mercedes steigen und wegfahren.
Ja, das ist schon krass. Das ist nämlich die. Also ich gehöre ja eher zu der Fraktion, es kommt eine Demo, ich überlege mir so, ja okay, ich stehe eigentlich für die Sache, aber wie sehr stehe ich dafür? Also ich kann das jetzt nicht mit vollem Herzen vielleicht vertreten, ich finde die Sache an sich cool, aber ich finde auch doof, dass dann solche extreme Leute mitlaufen und dann gehe ich nicht dahin. Und sie gehört zu der Fraktion, ist mir eigentlich voll egal, was da passiert, sollen die mal machen. Aber wenn ich da hingehe, kann ich mich ziemlich gut inszenieren und
wie kann ich das für mich nutzen?
Da rücke ich auf im Fame und da sind viel mehr Leute, die mich dann cool finden und ich habe 100 Follower mehr. Das ist dann quasi der umgekehrte Weg und der ist ganz krass und ich finde echt, das hat mich erinnert an diesen Fall. Es war doch diese Kriegs, ich glaube Afghanistan war das, da gab es doch immer diese Journalisten, die dort unterwegs waren, das Kriegsgeschehen aufgezeichnet haben und dokumentiert haben.
Yeah.
Und dann gab es halt diese Bilder von Journalisten, wie die geholfen haben, Kinder aus so schüttgegangenen Häusern rauszutragen. Yeah. Und es gab mehrere Fotos, wo das gleiche Kind von verschiedenen Journalisten in verschiedenen Ländern getragen wurde. Und später kam raus, dass die Journalisten sich gegenseitig gefilmt haben, während die einfach die haben das einfach dann wieder so das Kind genommen, rausgetragen. Und dann haben die sozusagen die Kamera gewechselt. Und dann hat der andere Journalist den rausgetragen, einfach um das Bild zu haben. Und daran muss ich so ein bisschen denken. Also das ist so...
Yeah.
Also das ist so ein bisschen so diese...
Die Heuchelei.
Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie sie uns präsentiert wird und man die Welt selbst konstruiert. Und die Medien tatsächlich nicht nur als vierte Gewalt, sondern vielleicht alles mit einwirkender Gewalt, weil einfach, ich habe noch nie den Protest in den USA gesehen, trotzdem rede ich darüber. Und das ist quasi mein Sinn, wie ich das wahrnehme, sind die Medien. Und das hat so eine zentrale Rolle. Und ich finde es problematisch, wenn es so verändert wird in der Art, wie wir es wahrnehmen sollen. Aber das ist natürlich politisches Mittel, ja.
Ja.
Interessantes Thema auf jeden Fall.
Es ist so faszinierend, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht zu tief in die Materie einsteigen heute, weil... Das ganze Konstrukt ist einfach riesig, gewaltig und es ist wichtig, sich selbst bei relevanten Quellen, bei zuverlässigen Quellen zu informieren und auch gegenzubiegen, um Wahrheiten zu finden und nicht Wahrheiten zu hören, die einem vielleicht besser gefallen.
Apropos Wahrheiten.
Annähern
kann man sich ja, man kann sich der Wahrheit ja nur annähern, das ist ja klar. Ja. Und wir haben uns für die Vorbereitung hier ein paar Statistiken angeschaut, einfach weil man, also ich habe hier vorliegen, vielleicht zitiere ich das nur ganz kurz, die Statistik des Verfassungsschutzes und zwar zur rechten Gewalt.
Wir sind wieder zurück in Deutschland, richtig?
In Deutschland, genau. Zu linker Gewalt und rechter Gewalt. Und wenn wir schauen, wie viele, also Linksextremismus wird ja mal als problematisch bezeichnet, und der Rechtsextremismus oft runtergespielt.
Ja, oder als nicht existent behandelt.
Genau. Und das Interessante ist, dass aber Körperverletzungen so dreimal so häufig aus rechten Motiven stattfindet. Und es gibt insgesamt, wenn wir alle Straftaten zusammenziehen, also wir werden dann auch die Statistiken in den Shownotes anführen, sind es insgesamt 20.000 Straftaten, die 2018 aus rechten Motiven stattfanden und aus linken Motiven sind es tatsächlich nur 4.622. Und also ungefähr 5.000 gegenüber 20.000, also viermal so viel. Es ist natürlich unterschiedlich, was für Straftaten geschehen. Und 2018 gab es keine Morde, 2019 schon, also diesen Walter Lübcke-Fall. Aber also rechte Gewalt geht oft öfter einher mit Körperverletzungen. Linke Gewalt interessanterweise mit Brandstiftung. Das sind dann die Autos, die brennen, vermute ich mal. Und
Autos, auch, Gebäude, alles, was gut brennt halt.
Richtig, genau. Alles, was gut brennt, ist... und dann die Faust in die Höhe zu recken, das ist so ein einfach ein linkes Motiv, das dann, ja, ich glaube, die Rechten haben es auch übernommen teilweise durch die neue Rechte, aber es sind, also man sieht in den Arten der Delikte auch die Motive und die Bilder, die generiert werden wollen. Zum Beispiel Widerstandsdelikte sind bei den Linken, linken, linksextremistischen Straftaten 376 und bei den Rechten nur 74. Was aber natürlich auch damit zusammenhängt, das sind Widerstände gegenüber rechter Gewalt. Also das, das ist eine ganz, ist eine interessante Statistik. Und also rein faktisch sind insgesamt viel mehr rechte Straftaten als linke Straftaten. Wobei es in den Medien natürlich oft vielleicht anders dargestellt wird.
Was ich natürlich faszinierend finde, ist, dass in Rechtsextremismus sogar Fälle der Störung der Totenruhe stattfinden. Also da gehen die Skrupel sogar übers Leben hinaus und man greift Grabstätten an oder schändet Grabstätten von wahrscheinlich Hass, Personenhass, Gruppen und es sind zwar nicht viele Fälle, aber ich finde es halt faszinierend, dass man selbst davor nicht Halt macht.
Das ist schon, also ich meine, Straftaten heißt ja, man überschreitet eine bestimmte Grenze, aber dann gibt es Straftaten, wo man sich denkt, okay, das moralische Bewusstsein sollte das vielleicht
Fändest du es toll, wenn man deine Großmutter ausgräbt
oder und solche Sachen. Sie war links,
Ja, genau.
Und natürlich viele Propagandadelikte bei den rechten Gewalttaten, Straftaten. Das ist natürlich dann sehr stark auf bestimmte Denkweisen hingerichtet, die dann im Volk oder in den Menschen anregen zu wollen.
Ja, ich glaube, das ist auch leicht zu erfassen in Deutschland, weil es eben durch unsere Vergangenheit mit Hitler und Co. Stark unter Beobachtung ist. Alles, was in Richtung rechtes Gedankengut geht, ist leicht festzustellen, während ich ehrlich gesagt bei linken Extremismus was da Propaganda angeht, bin ich nicht so bewandert, außer dass es vielleicht um Anarchie geht. Also so jetzt als Stereotyp oder eben antipolitisch, antipolizeilicher Staat. Das sind Stereotypen, die ich kenne. Das heißt nicht, dass es so ist.
Aber interessanterweise sind die Stereotypen, finden sich auch in den Statistiken wieder. Also unsere Wahrnehmung scheint sozusagen, also ist offenbar tatsächlich so, wie auch die polizeilichen Meldungen sie wahrnehmen. Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht wenig. Und es ist, glaube ich, auch nicht weniger geworden.
Es mehrt sich und wird extremer, wie wir halt letztes Jahr dann auch durch die Ermordung des Oberbürgermeisters feststellen konnten. Und Ende des Jahres gab es dann noch einen Angriff auf eine Synagoge, der Todesopfer zur Folge hatte. Also... Und da kommt dann merkwürdigerweise immer wieder die Verschiebung des Blickes auf den Linksextremismus, obwohl gerade das Problem rechter Natur war.
Extremismus jeder Natur ist natürlich problematisch.
Ja, also, jeder Extremismus ist links, scheiße.
Rechts oder in der Mitte gibt es, glaube ich, weniger Extremismus. Ja. Aber also jeder politisch motivierte oder auf Menschengruppen abzielender Extremismus ist wirklich problematisch. Dagegen muss vorgegangen werden. Aber dagegen vorgehen hilft ja nicht. Das, also das ändert ja das Gedankengut nicht. Das ist die große Herausforderung. Genau. Sondern das ist, glaube ich, auch so die ja, große Rolle der Medien auch, ne? Das, das so ja darzustellen, dass die Menschen im Kopf anders anfangen zu denken. Also das ist nicht derjenige, der plötzlich, der, das ist nicht die Ausnahme ist, dass jemand gut spricht, die Sprache gut kann und dann ist er integriert, ja, sondern dass eine sprachliche Vielfalt als einen
als wertvoll angesehen
ja als wertvoll als ein hohes Gut einer Kultur, sodass möglichst viele Kulturen auch mit Bestandteil der, des Landes sind. Also im Grundgesetz ja ist festgehalten, dass wir dass jeder seine Religion, seine Sprache ausüben darf, sprechen darf. Und ja, das steht vielleicht im Grundgesetz, aber in Wirklichkeit wird es nicht ausgeführt, wenn du im also es sind selektierte Sprachen. Es ist die deutsche Sprache, die im Krankenhaus gesprochen wird. Wenn ein ausländisches, also eine ausländische Familie hier ist im Krankenhaus, dann bekommt es automatisch eine schlechtere medizinische Behandlung. Das ist jetzt auch mein Forschungsthema so ein bisschen. Aber ja, als jemand Deutsches, weil er bestimmte Aspekte nicht versteht und Übersetzungsprogramme gibt es halt nicht, keine guten. Und oder in den seltensten Fällen vielleicht. Aber da gehen wir jetzt vielleicht nicht näher drauf an. Das ist ein kompliziertes Thema auch, umfangreiches Thema. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass die Rolle der Medien auch eine ziemlich zentrale einnimmt, um die Sache im Kopf zu ändern. Und das ist keine rein strafrechtliche Sache. Das ist dann quasi schon der Output, wenn es in diese Statistik mit reinkommt. Das, was vorher geschieht, ist eigentlich das Problem.
Ja. Ja, es ist halt, ne, unsere Wahrnehmung muss anders geschult werden. Bei Zugezogenen wie hier Lebenden, dass man wirklich es schafft, ein Gemeinschaftsbild, eine gemeinsame Kultur zu errichten, in der man friedlich miteinander umgehen kann. Man muss sich nicht mögen, man muss nur akzeptieren, dass wir auch anders sein dürfen.
Genau. Na. Ja, sollen wir langsam zu unseren Shocking Moments der Woche kommen?
Ich denke schon. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Wir haben dein Kindheitstrauma aufgearbeitet. Wir haben
aufgearbeitet Statistiken nicht.
Ja, aber wir haben es wieder rausgebuddelt, damit es schön...
Das stimmt.
Ja. Nee. Rassismus und jede Form von Extremismus ist scheiße. Das soll gesagt sein und dann können wir jetzt Shocking machen.
Okay, Shocking. Was ist denn dein Shocking Moment der Woche?
Mein Shocking Moment der Woche... Ja, es ist gar nicht so viel passiert. Wobei, im Prinzip kann ich mal wieder einen positiven anführen. Gestern war ich joggen. Ich und Ja sind ja derzeit in... heizen wir uns gegenseitig an, um oft, öfter Sport zu machen in dieser Krisenzeit. Und schicken uns gegenseitig Fotos, wenn wir gelaufen sind, um den anderen dazu auffordern, dass er jetzt auch macht. Oder seiner Bewegung nachkommt.
Dadurch habe ich ganz viele eklige Fotos von mir.
Ja, ich auch. Verschwitzt, immer weitergeschickt. Und ja, mein Schock war, dass ich gestern, weil ich die ganze Woche das Laufen vor mich hingeschoben habe, mit Ausreden, zu heiß, zu viel Regen, gestern einfach die Schuhe gebunden habe, losgelaufen bin und dafür dann einen Viertelmarathon gerannt bin. Und den sogar... Trotz dessen, dass ich jetzt 82 Kilo wiege, also sagen wir 6 Kilo mehr als zum letzten Mal, als ich sowas gelaufen bin, erreiche ich immer noch dieselbe Ergebniszeit wie damals. Also eine Stunde, 8 Minuten und ich hatte 10,5 Kilometer hinter mir und das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass ich so eine Stunde, 20 Minuten oder eine Stunde, 30 Minuten sogar brauche.
Sehr cool.
Ja, ja. Und deiner?
Ich habe mir vorher gar keinen Shocking Moment überlegt, ehrlich gesagt. Aber, aber mir fällt eine Situation von gestern Abend ein. Da war nämlich, also gestern war den ganzen Tag, waren wir zu Hause und Und die ganze Zeit hat ein Hund draußen gebellt. Also und okay. also vormittags auch, dann mittags ganz viel. Und dann sind wir halt in so einen Waldspaziergang gegangen und kamen wieder. Und dann hat der Hund, also man hat so gemerkt, war so ein kleiner Köter, also so ein ganz süßes Bellen. Und der hat immer noch gebellt. Und dann meinte meine Freundin so, ja, wollen wir mal gucken, was das ist. Das macht mir, bereitet mir Sorgen und so. Ne? Dann sind wir halt auf dem Balkon, haben geguckt, so ein Hund steht dann, so ein kleiner weißer, also so ein, keine Ahnung, was das für eine Rasse war, ich kenne mich da nicht so aus, aber der stand dann vor, ja, vor so einer Gartentür und hat gebellt und wollte da so quasi rein. Und dann meinte meine Freundin, dass sie auf jeden Fall runter und den Hund jetzt retten muss, das ist ja voll schlimm und das geht ja so nicht und so. Und dann haben wir schon, sind wir schon davon ausgegangen, dass wir vielleicht zum Tierheim müssen und sowas und den irgendwie da abgeben oder keine Ahnung, notfalls müssen wir den aufnehmen und sind dann halt runter. Und dann war der Hund plötzlich nicht mehr an der Stelle, wo der vorher war, sondern der war dann in einem, also hinter so einem Busch auf der anderen Seite. Und da waren die Besitzer, haben auf dem Balkon gechillt und der Hund hatte einfach den ganzen Tag nichts zu tun und hat alles angebellt. Und der war einfach ziemlich schlecht umsorgt von den Besitzern. Und als der Hund uns dann entdeckt hat, der hat uns nämlich auf dem Balkon vorher schon gesehen, hat er plötzlich aufgehört zu bellen zum ersten Mal am Tag und hat uns dann so angeguckt, so voll lieb mit so riesen Augen und dann so, als hätte er eine tolle Kostbarkeit entdeckt, mit der er gleich spielen kann. Und für mich war das so, okay, puh, ich muss den Hund jetzt nicht tragen. Und für meine Freundin war das dann eher so, oh, voll doof, ich krieg jetzt keinen Hund. Ja, das war dann mein shocking Moment der Woche.
Ah. Ja. Ja, kann man mal sehen, ne? Genau. Was so passiert.
Eigentlich war mein shocking Moment der Woche, dass die Entdeckung dieses Tagebucheintrags, den ich vorhin vorgelesen habe. Aber den habe ich ja schon vorgelesen. Also deswegen.
Dann wäre doppelt gemoppelt.
Genau. Hätte ich auch nochmal vorlesen können. Aber ich glaube, ist schon okay so. Ja, und wir wollten.
Das wäre ja nochmal einen interessanten Eintrag, den du in einer anderen Folge anbringen kannst.
Ich werde jetzt nicht mein Tagebuch vortragen. Der ist sehr traurig. Ich habe ihn gelesen.
Ja, klar. Du warst 13. Mit 13 waren wir alle traurig.
Ich hatte das von 11 bis 14, hatte ich dieses Tagebuch. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall. Nächstes Mal möchten wir nämlich über perfide Methoden von Unternehmen sprechen, die einen verleiten wollen, dort Geld zu verdienen. Und zwar im Schneeballsystem oder im Pyramidensystem. Da haben wir beide Erfahrungen gemacht, du vor kurzem erst. Und darüber werden wir sprechen. Als kleine Vorschau.
Wow. Okay, dann war es das für heute. Mhm. Danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, ihr solltet, falls ihr es noch nicht getan habt, uns folgen auf dem Podcast-Format, worüber ihr uns hört, sei es Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr sie jederzeit an uns richten. Wir haben einen Twitter-Account mit demselben Namen wie hier, mit Kufa. Sind nicht zu verwechseln, selbes. Überall haben wir das gleiche Bild als Symbol, wo Mikufa steht. Ihr seht es ja auf eurem Podcast. Wir sind so bei Twitter zu finden, bei Instagram und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Und ihr könnt uns schreiben. Wir haben das alles in den Shownotes hinterlegt.
Und mittlerweile kriegen wir sogar schon Fanpost. Unsere meisten Fans wohnen aber in Indien oder Sri Lanka und schicken uns englische Mails mit vielen Rechtschreibfehlern und dubiosen E-Mail-Adressen. Das könnt ihr auch gerne tun. Wir freuen uns drüber. Okay.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.